Jetzt klassischer Schulhofwitz. Eins. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Tilo Mischke Uncovered ProSieben Spezial. Ich weiß jetzt auch tatsächlich nicht, wie diese Variante des Podcasts heißt, aber es ist ein Podcast Spezial zu dem großen Thema die neuen Rechten in Deutschland. Wir haben dazu einen Film gemacht. Die Recherchen sind abgeschlossen, fast abgeschlossen. Der Film ist noch nicht ausgestrahlt zum Zeitpunkt dieses Podcasts und ich habe mich entschieden, ich treffe mich mit Charakteren, Menschen und Figuren, die in diesem Film eine Rolle gespielt haben, vor und hinter der Kamera. Und mein erster Gast heute ist Christian Fuchs. Er ist, also am liebsten wäre es mir eigentlich, wenn du dich selbst vorstellst. Ich kann nicht, aber ich habe gelernt in den letzten Monaten, dass Vorstellungen sehr angenehm immer ankommen bei denjenigen, die zu Besuch sind. Die mögen es dann zu hören, wer sie selbst sind. Wie bist du? Möchtest du hören, wie du bist? Oder?
Ich möchte unbedingt hören, wie ich bin.
Bitte. Okay. Also Christian Fuchs ist ein ganz zauberhafter Kollege, der für die Zeit im Investigativressort arbeitet. In welcher Funktion?
Als Reporter.
Als Reporter. Er hat das schönste, glockenklare Lachen in der deutschen Journalistenszene und war in den vergangenen Jahren an vielen exklusiven Veröffentlichungen in der Zeit beteiligt, wie zum Beispiel an den, darf man das sagen, an woran du dann beteiligt bist?
Ja, klar.
Genau, an den Fällen des Missbrauchs unter Wedel, also dem Regisseur Dieter Wedel. Du hast rausbekommen, dass Xatar seine Schutzmasken in Wien oder in Österreich nähen lässt.
Aus dem Keller von Wien vertrieben werden, aber natürlich sind es billiger Kram aus China.
Ja. Und aber dein, womit du dich sehr viel auch beschäftigst, sind eben die neuen Rechten und auch die alten Rechten, glaube ich. Und hast dort eben eine große investigative Leistung in den letzten Jahren vollzogen oder vollbracht. Und du hast auch ein Buch dazu rausgebracht. Ab jetzt setzt du bitte ein und erzähl kurz, was dein Buch ist, was ich wirklich jedem auch empfehlen kann. Das kann man ganz toll lesen. Es macht sehr viel Spaß zu lesen. Es ist keine Magisterarbeit oder Diplomarbeit als Abschluss, sondern es ist tatsächlich ein journalistisch wahnsinnig gut aufbereitetes Buch und man versteht danach wirklich einigermaßen so, wie funktioniert das System und das Netzwerk der neuen Rechten. Und das Buch heißt Das Netzwerk der neuen Rechten.
Genau.
Ja. Genau, du bist heute mein Gast. Habe ich dich, fehlt noch was? Ist dir irgendwas wichtig
noch? Das ist alles genau richtig. Das Buch muss man vielleicht erwähnen, habe ich zusammen mit einem Kollegen geschrieben, Paul Mittelhoff, also nicht ganz alleine. Und auch davor schon mal ein Buch über den Rechtsextremismus, Die Zelle hieß das, über den NSU. Da habe ich mit dem Kollegen John Götz 3 Jahre lang quasi nichts anderes gemacht, außer dieser Terrorzelle hinterher recherchiert.
Da ist meine erste Frage, eigentlich hatte ich eine ganz andere erste Frage, aber da sehr viele junge Menschen diesen Podcast hören, wie wird man sowas eigentlich? Also wann hast du in deinem Leben festgestellt, dass du gerne Nazis hinterher recherchierst?
Okay, das ist eine sehr schwierige Frage. Wie viel Zeit hast du?
Wir haben so, es ist die Bänder laufen.
Ich fühle mich sowieso ein bisschen wie gerade bei Jung und Naiv. Ja, da sitzt ein Tilo auf der Parkbank.
Das finde ich hart. Also.
Und ich sitze, also Mischke und Naiv in dem Fall jetzt hier. Also wie, das fing bei mir an in der Schülerzeitung und ich habe gemerkt damals, die wurde zensiert, als wir die gemacht haben. Und dass ich war weder hübsch noch intelligent noch konnte besonders irgendwas. Aber wenn ich Kritik, die ich hatte an Lehrern aufgeschrieben habe, dann wird die auf einmal ernst genommen. Ja. Meine Eltern waren noch nicht reich, also ich hatte wirklich nichts, worauf ich aufbauen konnte. Und dann hat mich das so angefixt, dass man die Mächtigen kritisieren konnte. Und habe dann bei der Studentenzeitung so Sachen gemacht, die so ein bisschen kritisch waren. Und dadurch dann auf die Journalistenschule gekommen und in die Redaktion und da von vielen Kollegen gelernt, wie das geht. Und man rutscht da so langsam rein. Man kann, glaube ich, nicht sagen, ich möchte Investigativjournalist werden, sondern man merkt, dass man Spaß an Recherchen hat und dass man vielleicht ein bisschen mehr rauskriegt als andere. Und dann werden die Aufgaben immer größer mit den Jahren.
Was ist denn das eigentlich? Ist das so Detektivarbeit? Also wie ein Investigativ? Also zum Beispiel wird oft auch fälschlicherweise gesagt, Uncovered ist ein Investigativformat. Und das mag vielleicht im Zusammenhang mit dem Nazi-Film stimmen, mit dem neuen Rechten, nennt es mal die neuen Rechten. Aber grundsätzlich ist es eher eine Recherche, also man Recherche vor Ort. Du hast ja weniger Recherche vor Ort. Ist es so, wie man sich bei der Washington Post vorstellt? Du sitzt im Zimmer, ein gelbes Telefon vom Rauch und du telefonierst ja und guckst und surfst und suchst Archive ab.
Ja, der Investigativjournalismus heißt im Grunde genommen, über Dinge zu berichten und gegen Widerstände zu berichten. Also es sind meistens Dinge, die bestimmte Organisationen oder Personen nicht wollen, dass sie veröffentlicht werden, weil es kriminelle Eigenmachenschaften sind, weil es unmoralische Dinge sind, die passiert sind. Und die müssen immer eine große gesellschaftliche Relevanz haben. Also wenn ich jetzt die Bikini-Größe von Pamela Anderson herauskriege, ist das jetzt kein Investigativjournalismus, weil das ist nicht relevant für die Gesellschaft. Aber wenn es eben darum geht, ob ein AfD SPD-Politiker zum Beispiel etwas öffentlich sagt, aber hintenrum ganz andere Dinge denkt, da ist ein Widerspruch zwischen Handeln und was er eigentlich will. Und das rauszufinden, indem man eben dann zum Beispiel Aussagen sammelt von Leuten, die ihn gut kennen, indem man auf Veranstaltung ist, wo der Mensch ist, indem man vielleicht ein Leak bekommt, wo interne Kommunikation stattfindet, dann kann man das quasi beweisen. Und was wir tun, ist ein großer Mix an, und das gefällt mir auch daran, an Methoden, die wir haben. Also wir führen ganz normal Interviews, ich mache Rumhock-Journalismus, dass ich manchmal eine Woche einfach irgendwo bin und mit Nachbarn rede und
Rumhock-Journalismus.
Ja, dass man einfach wartet, was so passiert und ein bisschen beobachtet, vor Ort ist. Dann werten wir große Datenmengen aus, versuchen, geheime Dokumente zu bekommen, sprechen mit Geheimdiensten, mit Sicherheitsbehörden, aber eben auch immer mit den Protagonisten, um die es geht. Und wenn ich über Islamisten, das ist genauso wie du das machst, berichte, dann versuche ich auch mit denen in Kontakt zu kommen, mit denen zu sprechen. Ja. Oder wenn ich mit neuen Rechten über neue Rechte berichte, muss ich die natürlich treffen. Und wenn die sich mit betreffen wollen, dann mache ich das auch. Ja, dann fahre ich dahin. Und das macht mir Spaß daran, dass es eben sehr vielfältig ist und jedes Mal ist es wieder neu. Es ist knifflig. Man kann nicht sagen, man fängt jetzt das Thema an und macht es genauso wieder wie das Thema vorher, sondern man muss neue, immer sehr, sehr kreative Wege finden, um an die Informationen zu kommen, die man will.
Und da kommen wir eigentlich zu der ursprünglichen Einstiegsfrage von mir. Als wir angefangen haben, für diesen Film zu recherchieren, waren eigentlich die ersten Widerstände, die wir hatten, innerhalb unserer eigenen Redaktion. Da wurde dann gesagt so, ey, wir dürfen nicht mit denen reden. Man darf denen keine Plattform geben. Sobald die den Mund aufmachen, kriegen die noch mehr Menschen, die ihnen folgen wollen. Und ich war immer dagegen. Also grundsätzlich war so eine Arbeitsethos von mir, ich spreche mit jedem, habe überhaupt keine Berührungsängste und jeder hat das Recht auch, sich zu äußern. Egal wie dumm oder wie schlau oder wie gefährlich oder wie sinnlos das ist, was die Person mir sagen will. Ich bin grundsätzlich davon überzeugt, die Menschen müssen erstmal erzählen, was sie bewegt und warum es sie bewegt. Wie ist es bei dir in deiner Arbeit? Also, weil es ist ja kein unbekannter Vorwurf, dass man mit Rechten nicht reden soll.
Unbedingt. Und das finde ich aber aus zwei Aspekten ziemlich schwierig. Erstens ist es anti-intellektuell, also ne, nur über etwas zu reden und nicht mit dem Objekt, über das man berichtet, zu reden, das ist quasi, das beleidigt meine Intelligenz, weil daraus besteht ja unsere Gesellschaft, unsere Demokratie, dass wir nämlich Argumente austauschen und versuchen, miteinander ins Gespräch zu kommen und den anderen zu verstehen, warum Dinge Menschen Motivation haben. Und zum anderen ist es anti-journalistisch, man muss doch mit allen Beteiligten an einer Sache versuchen, zumindest ein Gespräch zu führen. Wenn die nicht wollen, ist okay, aber man muss das die Chance geben, mit denen zu reden, weil dann wird das Bild am komplettesten. So mache ich das ja. Ich raffe monatelang alle Informationen, die ich sammeln kann, zusammen, werfe die auf einen großen Haufen und werfe dann 99% weg, weil sie irrelevant sind, weil sie weil ich die schon mal anders belegt habe oder so und destilliere dann daraus meine Position über eine Sache, die ich habe. Aber sie wird immer besser. Jeder Text, den ich schreibe oder Film, an dem ich beteiligt war, wurden besser, umso mehr ich wusste, weil man daraus natürlich auch Ableitungen macht und Bewertungen macht.
Ja. Das ist eine sehr intellektuelle Antwort auf diese Frage, aber was, das ist nicht so schlimm, wie begegnest du denn Leuten, die dann zu dir sagen, also Freunde, ich meine, in meinem Freundeskreis ich bewege mich halt in so einem linken, Mitte-Links-Spektrum und natürlich waren in meinem Freundeskreis Leute, die gesagt haben, nee, rede nicht mit denen. Und dann sagst du zu denen einfach, das ist anti-intellektuell, anti-journalistisch?
Genau, dann sage ich, das ist aus deiner Position vielleicht, weil du dich hier engagierst bei einem Verein von Opfern von Rassismus, ja? Ja? Ich verstehe, dass du und die Menschen, die Opfer von Rassismus geworden sind, kein Interesse haben, keine Lust haben, vielleicht mit ihren potenziellen Peinigern oder ne, Leuten aus dem Milieu, die sie zugerichtet haben, überfallen haben, zu reden. Habe vollkommenes Verständnis davon, aber das ist eine andere Aufgabe. Ein Aktivist und eine Aktivistin hat eine vollkommen andere Rolle, ein Politiker und eine Politikerin, andere Aufgabe in der Gesellschaft. Wir als Journalisten sind dafür da, um Meinungen in der Gesellschaft auszutauschen. So, ja, wir bieten Plattform dafür und das tue ich. Und das bedeutet aber nicht, dass man jetzt jeden Quatsch und jeden Unsinn, der von Extremisten und Extremistinnen verbreitet wird, dann auch sendet zum Beispiel oder druckt so. Ja, was ich tue, ich rede ja 4 Stunden damit so einem Protagonisten der neuen Rechten zum Beispiel und da kommen dann 2 Sätze davon in meinen Artikel, die sind sehr, sehr wohl aussortiert, warum ich die benutze und für was die stehen dann für etwas Besonderes. Also das heißt, und auch wenn jemand, also was ich auch nicht verstehen kann, was Kolleginnen und Kollegen machen, irgendein, sagen wir mal, rechter übertritt eine rote Linie und provoziert mit einer Aussage, dass die am nächsten Tag auf der Titelseite der Tageszeitung ist und bei der Tagesschau auf Platz 1 ist. Ja. Das ist nicht zielführend. Warum gibt man dem Platz? Warum für ihre eigenen Erzählungen, damit die einen Quatsch da absondern können? Das würde ich nicht machen. Das ist nicht
also ist es wichtig, wenn wenn ein Rechter, sagen wir mal, irgendwie so diffus über den Zweiten Weltkrieg äußert, dann sollte man nicht diese diffuse Äußerung abdrucken, sondern eher sich mit der Person treffen und herausbekommen, was ist die Absicht, was ist der Grund. Also man muss sich dann schon damit auseinandersetzen, was Gauland gesagt hat. Also ich meine, Gauland ist ein Meister dessen. Also er muss nur irgendwas sagen über den Zweiten Weltkrieg und dann wird es gedruckt und wird sich empört und er hat gewonnen. Er sitzt zu Hause und guckt traurig in den Spiegel, weil er freuen kann er sich nicht so richtig. aber er tut das. Und also die Analyse ist immer noch wichtig dazu.
Ja, aber man, ja genau. Also oder man lässt es einfach verhallen. Das ist das Allerschlimmste, was Populisten und Extremisten passieren kann, ist, wenn ihre Provokation, mit die sie natürlich in die Öffentlichkeit wollen und auch die Mitte der Gesellschaft erreichen wollen, wenn sie überhaupt nicht vorkommen, wenn sie quasi nicht relevant genug erscheinen. Das würde ich in den meisten Fällen vorschlagen. Wenn es nicht Straffälle, also wenn es nicht etwas ist, was strafbewehrt ist, dann einfach ignorieren. Ja, das ärgert die am allermeisten. Ja. So, ja. Und wenn es etwas ist, was eben rote Linie überschreitet, weil jetzt die Staatsanwaltschaft einschreiten müsste, weil es eben zum Beispiel Holocaustleugnung ist oder so, dann ist dieser eine Satz vielleicht interessant, den sie sagen, aber natürlich mit Einordnung. So, ja. Ja. Warum ist das nicht erlaubt und aus welchen guten Gründen? Und das als
aber dieses Ignorieren, ich meine, mittlerweile hat die AfD, grob überschlagen, ohne Corona 25% in Ostdeutschland. Jetzt einfach ganz grob. Brandenburg, da hat es auf jeden Fall 25%, in Sachsen hat es auch 25%, ja, Thüringen ja auch. Mhm. So, und diese 25% würden dann aber sagen, wir sind die Lügenpresse, weil wir darüber eben nicht berichten. Dabei hat er das doch gesagt. Also wie wehrt man sich denn gegen diesen Vorwurf, also den ich auch in den Recherchen wirklich sehr oft gehört habe?
Ja, nee, der Vorwurf ist ja immer, dass die Meinungsfreiheit eingeschränkt ist. Und die Meinungsfreiheit ist überhaupt nicht eingeschränkt, weil sie dürfen den Quatsch sagen. Du darfst in der Demokratie relativ viel sagen. Du darfst eine Partei gründen, in der sehr viele Menschen sind, die sehr viel Quatsch sagen. Und das sogar auch das ist erlaubt. Die Partei kann nicht so einfach verboten werden. Ja. Die kriegen die schönsten Marktplätze unserer Blick zur Verfügung gestellt. Die haben mittlerweile 50 eigene Medien der neurechten Szene. Da dürfen sie jeden Tag den Quatsch schreiben. Die dürfen die sozialen Medien damit voll schreiben. Es ist alles in Ordnung, obwohl es nachweisbar falsch ist und rote Linien überschreitet. Das ist nicht in Gefahr, diese Meinungsfreiheit. Ja. Was nicht bedeutet, das ist Widerspruchsfreiheit. Also wenn wir als kritische Journalisten von seriösen Qualitätsmedien die Dinge dann einordnen und sagen, ja, aber das ist aus den Gründen nicht legal, was sie da getan haben, dann bedeutet das nicht, dass wir lügen oder dass die Meinungsfreiheit eingeschränkt ist. Das bedeutet einfach, dass wir unsere Arbeit machen. Das machen wir übrigens bei allen anderen auch. Das machen wir bei Linksextremisten genauso, bei Islamisten genauso, bei Kriminellen, bei Rockern, bei Sekten, all diesen, auch bei etablierten Parteien. Wenn dir in der CDU jemand soll das tun würde, wir erinnern uns an den CDU-Spendenskandal oder gab man einen Politiker der SPD, der mutmaßlich auf kleine Jungs stand und so. All das wird ja berichtet, wenn es eben gegen bestimmte Regeln verstößt. Ja. Damit muss man leben in der Demokratie.
Wie gefährlich würdest du sagen, ist die Arbeit, die du machst? Also auch wir hatten eben große Bedenken am Anfang, haben überlegt, besorgen wir uns so Burner-Phones und also Telefone, die mit einer blöden Nummer, die weggeschmissen werden kann, holen wir uns ein extra Büro dafür. Aber wir hatten das Gefühl, dass die Dinge, die wir bei Uncovered in der Vergangenheit gemacht haben, also von Syrien, Irak, Somalia bis Kolumbien oder sich anlegen mit dem Präsidenten der Philippinen, fast gefährlicher war als die Arbeit mit neuen Rechten in Deutschland. Also oder übersehen wir da was? Übersehe ich da was bei meiner Arbeit?
Die Leute, die ihr getroffen habt und die im Film vorkommen, das sind ja alles Menschen, die sind Schreibtischtäter. Die machen Videos für YouTube, die entwickeln Strategien, die organisieren Demonstrationen. Das sind keine Menschen, von denen physische Gewalt für Journalistinnen und Journalisten erstmal ausgeht. Ja, weil sie dafür sich das nicht leisten könnten, in ihrer Funktion eben als Straftäter, weil das ist eine Straftat, was sie tun, dazustehen, da würde ihre gesamte Glaubwürdigkeit wäre dahin. Ja. So, ja. Und auch gerade die neue Rechte versucht sich ja intellektuell zu geben und gerade so eben abzugrenzen von alten Neonazis, von historischen Nationalsozialisten, weil die eben so stiernackig und mit Baseballschläger und auch mal irgendwie Lonsdale-Jacke und Migrantinnen und Migranten über den Marktplatz jagen. Genau das wollen sie ja nicht sein, davon grenzen sie sich ab und dann würden sie ja ihre eigene Erzählung, die sie in der Öffentlichkeit haben, kaputt machen. Darum ist diese Recherche, die ihr da gemacht habt bei den Leuten, wo ihr wart, erstmal nicht gefährlich. Aber ich muss auch sagen, wir sind privilegiert. Du bist ein weißer junger Mann, ich bin weißer mittelalter Mann. Es sieht schon anders aus, wenn man zum Beispiel Aktivist ist, der sich dagegen engagiert, gegen die, oder wenn man eine andere Hautfarbe hat. Weiß ich nicht, ob ich da in jeder Situation so sicher gewesen wäre.
Würdest du sagen, was unterscheidet uns vom Aktivisten? Also wie schaffst du es? Weil ich habe große Schwierigkeiten, um ehrlich zu sein, meine persönliche Haltung da auch rauszunehmen. Also ist denn nicht das Offenlegen von, dass die Recherchen von PI-News Quatsch sind, dass irgendwie diese 50, diese Medien einfach so, dass das nicht richtig ist, dass die verlogen sind von möglicherweise die Zusammenhänge, die sie da erklären oder diese Versprechen, die sie dort machen. Ist es nicht auch ein Kampf dagegen?
Nee, also wenn ich sagen würde, dass ich für irgendwas bin, dann bin ich für das Grundgesetz, dann bin ich für unsere Verfassung, die da gilt und alles, was da Angriffe darauf sind, auf unsere liberale, offene, plurale Gesellschaft, das ist schon meine Haltung, dass dagegen schreibe ich an.
Ja,
aber ich bin nicht explizit gegen eine bestimmte Strömung, eine politische Strömung. Oder ich schlage nicht auf die Seite von, also man könnte ja sagen, ne, wenn man kritisch über Rechtsextremismus schreibt, dann ist man quasi ein Linker oder Antifa.
Ja, das ist ja das Lieblingssache. Also du bist ja automatisch ein Linker.
Linker. Ja, ich bin ja Linksfaschist, wenn man diesen Strategen da glaubt, der neuen Rechten. Das bin ich aber nicht. Ich schreibe ja auch über Linksextremismus zum Beispiel, auch kritisch so. Ja. Also ich habe keine Agenda mit dem, was ich tue. Ich versuche, Dinge aufzuklären und transparent zu machen, was denn damit passiert. Ob sich Leute zu einer Demonstration zusammenfinden deswegen. Damit habe ich dann nichts mehr zu tun zum Beispiel. Ob ein Richter ermittelt, ein Staatsanwalt eine Ermittlung beginnt, weil da Straftat stünde. Das ist nicht mal mein Job. Das müssen andere Leute bewerten.
Ja.
Ich bringe die Informationen. So, und das sieht man zum Beispiel an einem anderen Beispiel. Also wir haben mehrere Jahre, John Götz und ich, recherchiert über den Drohnenkrieg der Amerikaner, der auch über Deutschland läuft. Ja, das
in ist Jemen.
Jemen zum Beispiel, in Somalia, in verschiedenen Ländern, in Afrika, aber auch im Nahen Osten, Afghanistan, Pakistan, Waziristan. Ja. Und das war eine sehr anstrengende Recherche und die wurde dann veröffentlicht und wurde sofort von Reichsbürgern und von Xavier Naidoo zum Beispiel missbraucht und wurde eben benutzt dafür zu sagen, wir sind ein okkupiertes Land, wir sind nicht souverän genug mehr. So, das war überhaupt nicht unser Ziel. Und das hat mich auch geärgert darüber, weil das stimmt nicht. Sie haben eine Ableitung gemacht, die nicht stimmte. Aber das kann auch passieren mit Informationen, die du rausfindest. Aber ich bin dann niemand, ich wurde dann mehrmals angefragt, ob ich zu Demonstrationen komme in Rammstein, wo dieser Drohnenkrieg gesteuert wird von Deutschland aus. Da waren teilweise 10.000, 15.000 Menschen da und ich sollte da der Hauptredner sein, weil ich dieses mit aufgedeckt hatte, diesen Skandal. Aber ich sage, jetzt mache ich nicht. Also ich bin ein Journalist, ich bringe die Informationen, aber ich stelle mich hier nicht hin als mit irgendeiner politischen Forderung.
Wie verhinderst du, das ist etwas, was persönlich mir, also wir kennen uns nicht gut, aber wir kennen uns jetzt ein bisschen. Westdeutsche würden sagen, wir sind beste Freunde. Der Ostdeutsche sagt, wir sind Bekannte. Aber wie schaffst du...
Ich war noch nicht in der Sauna mit dir.
Stimmt. Diese Bescheidenheit, also ich lese daraus, ich höre daraus, wenn du davon erzählst, also dass du dich eben nicht auf diese Bühne stellst, weil das fänden andere ganz schön toll, durch die Arbeit so viel Aufmerksamkeit zu bekommen. Ist es eine Aufgabe eines investigativen Reporters zu sagen, nee, ich falle eben nicht auf diese Eitelkeitsfalle rein? Weil um ehrlich zu sein, viele andere investigative Reporter, die ich kenne, sind wirklich unfassbar eitle Arschgeigen. Und du stichst da so ein bisschen raus.
Bin ich auch bloß eine sehr geschickte eitle Arschgeige, die das nicht ganz so raushängen lässt. Nein, ich bin natürlich, ich glaube, jeder, der irgendwie in der Öffentlichkeit was zu tun hat, ob das eine Moderatorin ist oder ein Journalist, ist eitel. Sonst machen wir das nicht. Sonst würden wir Müll fahren oder in der Küche tolle Rezepte zaubern. Hm. Aber wir haben Eitelkeit, sonst würden wir das nicht tun in der Öffentlichkeit. Also davon bin ich auch nicht frei. Aber ich finde, es widerspricht also etwas, sich irgendwo auf eine Bühne zu stellen und sich gemein machen mit etwas, widerspricht der Unabhängigkeit, die wir haben sollten, um immer wieder neu und unbefangen an Themen ranzugehen.
Dann brauche ich einen kurzen Rat von dir. Als wir den IS-Film gemacht haben und wir in Syrien waren, Lemke getroffen haben, waren wir auch in Al-Hol und dadurch habe ich die Zustände in diesem Camp gesehen und auch mit deutschen Frauen geredet und war tatsächlich sehr berührt von diesem, wie dreckig es diesen deutschen Frauen gibt. Und es war zu der Zeit, also vor einem Jahr war das, nee, Quatsch, vor einem halben Jahr, im Winter letzten Jahres, 2019. Und da war gerade diese Höchststimmung, lass die doch da verrotten, sollen die doch da alle sterben, sollen die doch da alle gehängt werden im Irak, ist mir doch alles egal, die sollen hier nicht herkommen. Und ich hatte davor gar keine Haltung dazu, war dort und kam wieder mit der Haltung, wir müssen die hier wieder nach Hause holen, wir müssen den Leuten helfen. Habe das dann auch laut bei Lanz gesagt und habe damit ja eigentlich eine Agenda verfolgt. Wie vermeidet man das? Oder gibt es Momente, wo man als Journalist eben, weil ich fand es ganz wichtig, ja, das zu sagen, ja, in dieser Sendung. Und Lanz hat mir tatsächlich auch dann da reingeredet und hat gesagt, nee, also erstmal müssen die da unten, also nee, das ist ja, also der hat ja sowieso eine relativ schwierige Haltung zum Islam, glaube ich. aber war das falsch?
Ich glaube, das, was ich eben erzählt habe, ist die reine Lehre. Ja. Und wir haben dazu zum Beispiel auch in der Journalistenschule gesprochen, so in der im Bereich Ethik. Wie ist das, wenn man Unrecht sieht? Zum Beispiel da war eine Reporterin von Geo damals da, die dann in der Krisenregion auch viel berichtet hat und dann einen Verein mitgegründet hat, der mit Spenden gesammelt hat für die Region. Das ist auch ein Überschreiten der Linie von eigentlich nur Berichterstatten, jetzt auch zum Helfen an Aktivistin sein. Und ich glaube, das kann man nicht immer so machen. Wenn man von irgendeiner Sache, man ist auch Mensch, ja, wir sind auch Menschen, wir sind keine Maschinen. Und wenn man einmal in seiner Sache so etwas erlebt wie du und dort vor Ort ist, und man hat Möglichkeiten, Leid zu lindern, wieso, dann sollte man das auch tun. Ich würde auch niemals zum Beispiel, wenn ich sehe, da stirbt ein Mensch, da würde ich jetzt nicht hingehen und würde filmen oder würde fotografieren, sondern würde ich den Menschen, das Menschenleben retten, wenn ich mich nicht selbst in Gefahr bringe. Ist doch klar, so, ja. Könnte man auch sagen, ist das jetzt nach reiner Lehre?
Das war gerade so, übrigens so ein Sicherheitssatz, Sicherheitstrainingssatz. Rette Menschenleben, aber nur, wenn du dich nicht selbst in Gefahr bringst. Das lernst du dann nämlich auch. So. Renne zu deinem blutenden Kamerakollegen, aber nur, wenn du nicht selber stirbst. Kugelhagel.
Ja. Ja, ist vielleicht gar nicht so schlecht, ja. Gar nicht so dumm, dieser Satz. Also das ist manchmal passiert sowas, da kann man auch nicht, ne, ich finde, dann sollte man auch nicht so tun, als ob man jetzt irgendwie ein Roboter ist, dann finde ich das in Ordnung, dass du dich dafür eingesetzt hast, aber das sollte nicht der Alltag werden, dass man jetzt jedes Mal, ne, das habe ich jetzt immer wieder beim Thema, bei sehr vielen Publizistinnen und Publizisten und Journalisten dieser von ideologischen Strömungen, wie jetzt der neuen Rechten zum Beispiel, die trennen das überhaupt nicht. Die vermischen Meinung und Fakten wild durcheinander, Verschwörungstheorien, Beschimpfung, Diffamierung. Ja, wenn Texte über mich geschrieben werden, die sind dann nicht sachlich kritisch, sondern da wird schlimmste unterste Schublade meiner Familie beleidigt, ich beleidigt, auf die Stufe von Sexualstraftätern gestellt und so etwas. Das ist halt nicht seriöser Journalismus. Und ich finde, ich hoffe dann auch,
wärst du mich dagegen, wenn das passiert?
Ich ignoriere das eigentlich zum großen Teil, weil ich mit jeder Klage und mit jedem öffentlich sich dazu äußern, man die noch aufwertet und die noch wichtig ist, wollen die ja. Es sind gar viele von denen sind ja auch Narzissten, die freuen sich ja darüber, wenn es irgendeiner Form sie dann wieder von jemandem, auf den sie auch aufschauen, dann auch noch ernst genommen werden.
Was gibt's denn so für, also in welcher Form, also wir rechnen jetzt bei Ausstrahlung des Films mit einem großen Shitstorm von allen Seiten, die es so gibt, von allen politischen Lagern. ich rechne.
Dann hat man alles richtig gemacht. Wenn alles scheiße finden, dann hat man alles richtig gemacht.
welche Form der Bedrohung erlebst du durch deine Arbeit?
Also ich mache jetzt seit 20 Jahren Journalismus und habe, wie gesagt, mich schon mit sehr vielen Mächtigen angelegt, ob das die amerikanische Regierung ist, und Obama hat damals auch sich dazu geäußert zu unseren Recherchen zum Beispiel, oder ob es der NSA ist, der BND, Scientology oder eben Extremismus in jeder Form. Aber das, was wir an Bedrohung erleben jetzt in den letzten 4-5 Jahren, also auch meine Kolleginnen und Kollegen bei der Zeit und in anderen Medien auch, die sich mit dem Thema beschäftigen, und ich, das ist so noch nie da gewesen in der Dimension. Also es fängt an damit, dass wir quasi mit jedem Artikel, den wir veröffentlichen, auch bei unserem Buch, mindestens eine Klage bekommen. Sie versuchen es einfach. In den allerwenigsten Fällen, 99% verlieren sie damit, aber es ist egal. Geld ist da, scheint da zu sein. Und das soll zwei Ziele verfolgen. Sie wollen, dass das uns Zeit kostet, weil man so eine Unterlassungserklärung, wenn man da argumentieren muss dagegen, dass das eine halbe Woche geht da drauf, dem Anwalt zuzuarbeiten. Es kostet Kohle, und dann, dass man sich beim nächsten Mal überlegt, ob man wieder darüber berichten will. Ja. Sie wollen uns einschüchtern. Dann habe ich erlebt, orchestrierte Shitstorms von Trollarmeen organisiert. Ich habe Beschimpfungen, Beleidigungen in diesen Medien, in den neurechten Medien en masse erlebt. Ich habe Morddrohungen bekommen, auf verschiedenen Wegen, nämlich, also im Grunde genommen.
Was passiert denn, wenn du so eine Morddrohung bekommst? Also weißt du, das ist ja eigentlich Quatsch, oder trifft einen das dann trotzdem?
Ich weiß, dass ich sehr ziemlich gut vorbereitet bin darauf und dass es nochmal eine schwierigere Sache ist, zwischen der Drohung und die dann umzusetzen, weil ich zum Beispiel mein privates Umfeld vollkommen versucht habe, auszublenden, findet auch in der Öffentlichkeit nicht statt und ist, glaube ich, auch nicht so leicht zu finden im Internet. Meine Adresse ist gesperrt beim Einwohnermeldeamt. Das LKA hat sich mal bei mir gemeldet. Ich bin da jetzt so ein Schutzfall, so des Staatsschutzes. Also sind so verschiedene Dinge, wo ich so eine Art habe, das Gefühl habe, dass sich da Leute um mich kümmern und dass ich da auch jederzeit Leute anrufen könnte. Und darum lasse ich das im Grunde genommen an mir abperlen, diese Drohung. In allerwenigsten Fällen zeigen wir die mal an, wenn es wirklich krasse Sachen sind und wenn man auch merkt, dass man mit wenig Aufwand die Leute rausfinden kann.
Ja.
Weil ansonsten geht das ja unter. Also das wird dann, ne, das ist ja, dann passiert da nichts, wenn man über Facebook erstmal jetzt den originalen Nutzernamen rausfinden müsste. Das ist ein langwieriger Prozess, ja. Weil die ja in Amerika sitzen und so weiter. Das ist für die Sicherheitsbehörden viel zu aufwendig, oftmals. Aber wenn das möglich ist, machen wir es. Ich habe es auch schon thematisiert. Das ist dann unsere Form, wie wir als Journalistinnen und Journalisten damit umgehen, dass wir das öffentlich machen und auch mal zeigen den Leuten, was da für ein Gegenwind kommt, wenn wir darüber berichten. Aber ansonsten kommt das eigentlich an mich persönlich nicht ran. Sonst könnte ich die Arbeit nicht machen.
Ja. Ist es eigentlich dann, also findest du auch so wie eine Form von Auszeichnung? Das heißt, dass wenn dich jemand umbringen will, weißt du, dass du die Arbeit richtig gemacht hast, denn jemand fühlt sich bedroht?
Oh Gott, nein, das, so zynisch bin ich noch nicht. So abgewichst.
In 5 Jahren.
Vielleicht in 5 Jahren, Thilo, lass uns mal sprechen. Nee, es ist keine Auszeichnung. Ich würde lieber diesen Job machen und einfach sachlich aufklären über Dinge, ohne dass ich mich und meine Familie in Gefahr wüsste.
In diesen Recherchen zu den neuen Rechten, erst war ich so ein bisschen so, da ich ja fast ausschließlich Auslandsgeschichten mache und immer im Ausland mich bewege und alles viel einfacher ist, ja auch im Ausland zu arbeiten. Als deutscher Journalisten ist es so, hast du immer diese Art, man nennt das so diesen Schutzmantel, also du wirst erstmal nicht so schnell erschossen, du wirst nicht so schnell entführt, weil die Aufmerksamkeit so hoch ist.
Jetzt, aber ist man nicht besonders teuer, wenn man ein deutscher Journalist ist?
Es kommt auf die Region an. Okay. Tatsächlich in Führungsregionen wie Sahara und Nahe Osten, da ist es tatsächlich ein bisschen heikler, aber sowas wie Kolumbien mit Drogenlords reden ist einfacher oder auf den Philippinen wirst du auch nicht gleich erschossen und ins Gefängnis gesteckt, weil dann die deutsche Regierung ein. Also in der Sahara ist es eher gegenteilig. Jetzt habe ich vergessen, worauf ich hinaus wollte.
Im Ausland hat man so ein bisschen Schutz, weil du bist
genau,
also
das deutsche Thema. Ja. Und dann war jetzt dieser Nazi-Film, Die Neuen Rechten, war jetzt unsere erste große deutsche Recherche, die wir gemacht haben. Und ich hatte eigentlich erst keine Lust. Und dann wurde es aber immer besser. Und irgendwann hatte dieses Thema so ein Glow. Es war so fast magisch. Also man wollte noch mehr Leute treffen, wollte, wenn man dann so sich mit so Figuren wie Alexander Deptolla unterhalten hat, über 4 Stunden, 3-mal sich getroffen hat, immer wieder 3-stündige, 2-stündige Gespräche geführt hat und diese Person sich so langsam vor einem so auszwiebelt, der dann immer mehr zu einem echten Menschen wird. Das hat mich wirklich glücklich gemacht und mich auf eine ganz seltsame Art befriedigt. Und ich weiß auch, das wird nie im Film vorkommen, dieses Gefühl. Aber es hat mich angetrieben, noch mehr zu arbeiten, noch weiter ranzugehen und noch mehr Gespräche zu führen und nie, oh, nicht jetzt nochmal nach Thüringen, keine Lust, reicht jetzt, sondern okay, vielleicht doch noch ein Gespräch. Ist das für dich auch so eine Antriebsfeder, dass du eigentlich das Unmögliche, ein linksradikaler Journalist, der du ja natürlich nicht bist, entblättert jemanden, der sich eigentlich nicht öffnet?
Ich kann das sehr gut nachempfinden, diese Momente, dass man denkt, man hat jetzt mehr rausgekriegt, als eigentlich die Gegenseite vielleicht von sich gucken lassen wollte. Das sind gute Momente, weil man dann Vertrauen aufgebaut hat, ohne dass das nicht möglich ist, ne, und so einen positiven irgendwie Kokon geschaffen hat, in dem sich 2 Menschen nahe kommen, auch wenn sie vielleicht politisch unterschiedlicher Meinung sind. Aber es ist nichts, was mich antreibt. Was ich immer faszinierender finde über die Jahre ist, egal wie man sich nähert, ob es ein Massenmörder ist, ob es ein Pädophiler ist, ob das irgendwie ein Extremist ist, wenn man den Menschen mal nahe kommt, wenn man sich gegenüber sitzt und sich in die Augen schaut, wie oft man merkt, wie viele Gemeinsamkeiten man hat. Ja. Die haben dann irgendwie, die hören die gleiche Musik wie man selber. Ne? Die haben, waren irgendwie auch schon mal auf den Philippinen und man kann sich Sachen austauschen und das wären Menschen und das alles Leute, die mystifiziert werden und die als Monster dargestellt werden und so. Die sind keine Monster, es sind Menschen wie du und ich und ich glaube, das ist so, was ich so, klingt jetzt so ein bisschen esoterisch, aber was sich da so in den letzten Jahren mitgenommen hat, wenn wir mehr nicht übereinander reden würden, sondern miteinander in unserer Gesellschaft und eben nicht von der Ferne hassen und irgendwelche Projektionen an Leute reinlegen würden, dann würde es viel weniger von all diesen Konflikten geben, die es gibt. So, ja?
Das ist tatsächlich auch eine Erfahrung, die ich auch gesammelt habe. Also egal, wie schlimm das Verbrechen war oder egal, wie dreckig es einer Person geht, am Ende kommt raus, was ich dann immer sage, am liebsten eine Cola, ein Stück Kuchen und die Füße lang machen in der Sonne. Und das haben wir alle gemein.
Ja.
So, und das ist eine sehr wichtige und schöne Erkenntnis, die du aber, da sind wir beide in einer sehr elitären Lage, dass wir die Möglichkeit haben, das zu machen. Und wir werden dafür bezahlt, dass wir das machen, weil niemand hat die Zeit, sich damit mit jedem Menschen auseinanderzusetzen und macht sich es eben einfach durch diese Projektion. Aber da komme ich gleich zum nächsten Punkt. Was mache ich dann eigentlich? Also nach diesen langen Gesprächen gab es selten Figuren, Personalien unter diesen neuen Rechten, die mir unsympathisch waren. Also außer die Identitären, da habe ich nicht einen einzigen getroffen, der, wo ich sagen würde, okay, mit dem kann man sich wirklich mal unterhalten. Das waren alles irgendwie wirklich schwierige Gesprächspartner.
Soll es aber auch da geben, auch in der Szene.
Ich denke auch. Ja, nee, Moment, Daniel Fiss, mit dem hatte ich mich unterhalten. Und bei dem hatte ich auch die ganze Zeit das Gefühl, was mache ich hier eigentlich? Warum bin ich eigentlich hier? Aber der hat ja auch eine sehr schöne rechte Karriere in Mecklenburg-Vorpommern, glaube ich, hinter sich.
Genau, NPD,
dann Grafiker für den AfD-Landtagsabgeordneten. Ist er, glaube ich, immer noch?
Immer noch, genau. Ja. Der Abgeordnete ist nicht mehr in der AfD, aber ja, er arbeitet hat eine eigene Firma gegründet, macht so eine News-App für neue Rechte mittlerweile. Und
der zum Beispiel war auch ein Gesprächspartner, den ich offene. Also es war auch einer der ersten, wo ich das Gefühl hatte, so okay, mit dem, das ist ein vernünftiger Typ. Mhm. Ja, ist zwar komplett andere Ansichten und sein moralischer Kompass guckt in eine ganz andere Richtung als meiner. Mhm. Und das hatte ich dann mehrere Male, auch mit so wirklich üblen, früher Lanzer hörenden Kloppi-Nazis, die dann auch irgendwie zu okayen Gesprächspartnern wurden und zum Teil sogar sympathisch waren. Und ich war ganz, mir ging es echt nicht gut damit. So, die müssen doch scheiße sein. Ich muss die doch scheiße finden. Das kann doch nicht wahr sein, dass ich mir vorstellen könnte, mit dem irgendwie einen netten Sonntagsspaziergang zu machen und über also Alltagspolitik zu diskutieren. Einfach, weil es mich auch interessiert hat, was seine verschrobene meistens Meinung zu diesen aktuellen Themen. Es hat mich wirklich vom Herzen her interessiert, was er zu sagen hat. Wie gehst du damit um, wenn die Protagonisten, bei denen du etwas entdecken, aufdecken oder nachweisen möchtest, plötzlich zu Sympathieträgern werden, für dich selber, ganz individuell?
Also ich empfinde es ja eher als Auszeichnung, wenn das zu dem Punkt kommt, weil es, wie gesagt, ich das finde, dass es ein Anzeichen dafür ist, dass man seine Arbeit gut gemacht hat, weil man Vertrauen geschafft hat zu Menschen, dass sie sich öffnen und eben über Dinge reden, die jetzt nicht direkt mit dem Thema vielleicht zu tun hat, über das man jetzt da ist. So. Und mir werden Leute eigentlich nie, weil ich gehe nicht zu Leuten, ich kenne andere Kolleginnen und Kollegen, die werden auch teilweise mit den Menschen, die sie porträtiert haben, freunden sich auch an.
Ja.
Es ist mir einmal im ganzen Leben passiert, das ist über 10 Jahre her, das ist, dass ich mit Kontakt habe, noch mit jemandem ansonsten.
Rewig?
Verrate ich nicht. Aber ansonsten gehe ich da mit einer sehr professionellen Haltung hin. Und das ist mir vollkommen egal, ob ich den sympathisch finde oder nicht, im Endeffekt, weil ich möchte bestimmte Informationen von dem haben oder ich möchte Eigenheiten, damit ich ihn beschreiben kann für ein Porträt oder so. Aber ich weiß, ich fahre weg und dann rufe ich den nie wieder an.
Ja.
So, also das ist so für mich, oder ich rufe ihn an, weil ich was wissen möchte und ich duze mich auch fast nie mit.
Das ist mir leider ganz oft passiert. Man steigt mit einem Sie ein bei den Rechten, dann führt man das erste Interview. Ja. Dann kommt man mit denen auch gar nicht klar und dann wurde ich irgendwann wütend, weil sie mir erklären wollten, was auf dem Hakenkreuzbeutel draufsteht und ich finde es so Penela-mäßig fand und so doof, dass sie nicht dazu eingestehen, dass sie eben Kohle verdienen mit dem Leid von ganz Deutschland, von Tätern und Opfern.
HKN, KRZ steht genau. Da drauf, was du darin liest, ne?
Ja, genau, HKN Kreuzberg heißt das. So, nein, heißt es nicht, und da wurde ich dann wütend und dann fing ich an, sie zu duzen, also da ist mir das dann so rausgerutscht und ich habe aber auch immer versucht, beim Sie zu bleiben, bin dann aber auch immer dann...
Ist schwierig, gerade wenn jemand im gleichen Alter ist und so, ne? In unserer Generation ist ja sie sowieso nicht mehr so da. Aber das ziehe ich eigentlich durch, knallhart, auch wenn es manchmal schwerfällt und manchmal vielleicht manchmal rausfällt, dann diszipliniere ich mich wieder, mache dann wieder weiter, weil es schadet einem dann auch beim Aufschreiben, wenn man zu sehr, egal wie, ob man positiv oder negative Emotionen, aber Emotionen mit einer Person in Verbindung zu bringen, schadet der objektiven Berichterstattung über ein Thema. Und ich glaube, meine Grundhaltung ist, wenn ich jemanden treffe, dass es ein professionelles und es muss professionell bleiben.
Aber ich hatte, also ich bin dann auch dieses auf dem Du, oft, das hat mir auch viel gebracht. Also klar. Martin Lemke zum Beispiel in Syrien, er war ein einfacherer Gesprächspartner, also er meinte das auch zu uns, ihr seid halt nicht wie die vom Stern, ihr seid nicht die wie die vom NDR. Er hat uns dann nach dem Gespräch angeboten, wenn er mal wieder nach Deutschland kommt, würde er sich gerne wieder mit uns treffen und noch mehr erzählen. Und ich halte das manchmal...
Ist gut.
Wertvoller.
In dem Fall auch was du machst von Art von Journalismus, wo es ganz dafür darum geht, eben mit Menschen rumzuhängen, mit Menschen irgendwie Zeit zu verbringen und so authentisch wie möglich, dass die vergessen, dass eine Kamera dabei ist oder so etwas, ist das eine ganz, ganz nachvollziehbare Art und Weise zu arbeiten. Ist halt nicht meine Art und Weise zu arbeiten, aber ich muss auch nicht eine ProSieben-Sendung befüllen, wo ich mit Yakuza-Leuten rumhänge und, und der kolumbianischen Mafia Koks über die Grenze schmuggle. So,
du machst jetzt seit 20 Jahren Journalismus. Seit wie vielen Jahren beschäftigst du dich mit den neuen Rechten? Auch schon seit 20 oder kam das erst später?
Also Rechtsextremismus ist leider ein Thema, was ich gar nicht mehr selber ausgesucht habe. Das hast du vorhin so ein bisschen unterstellt. Sondern ich komme, wie du auch, aus den neuen Bundesländern. Und wenn man da, ich habe lange Zeit in Thüringen gelebt.
Mitteldeutschland habe ich gelernt, heißt es bei den neuen Rechten.
Ja, genau, Mitteldeutschland. Ja. Weil es ja impliziert, dass es noch einen Osten gibt, der früher mal zu uns gehörte. So, genau, also ich habe dann in Thüringen gelebt und auch in Thüringen studiert und habe dann auch schon da journalistisch gearbeitet und da wollte dann immer Geschichten erzählen über coole irgendwie Comedy-Autoren und über junge Shows, die es da gibt und irgendwie moderne Themen. Und was wollten die Redaktionen aus Hamburg oder München oder Frankfurt, was wollten die von mir? Hartz IV, Stasi, Neonazis. So, ja, weil der Osten ist halt braun, ist halt Neonazis. Das hat mich immer genervt und ich wollte genau das nicht tun.
Ja.
So, ja, und dann habe ich das mal gemacht, aber eigentlich versucht immer andere Themen auch zu setzen und merkte dann, dass es natürlich ein Thema ist und habe dann das Angebot bekommen, für einen Film mitzuarbeiten, der erste Dokumentarfilm über den NSU. Und bei dieser Recherche habe ich gemerkt, dass es für einen Vorteil ist, dass ich aus der Region komme, aus nämlich 20 Kilometer entfernt da, wo Bönhardt, Uwe Mundlos und Beate Zschäpe aufgewachsen sind, selber aus der Region zu kommen und zu wissen, wie die Jugend in den 90er Jahren aussah im Osten. Mhm. Und dass ich zum Beispiel damit eine ganz andere Ebene hatte, als meine westdeutschen Kollegen oder amerikanische Kollege, dann eben mit der Mutter von Uwe Bönhardt zu reden. Wir haben das weltweit erste Interview gemacht mit ihr, einen eigenen Film nur mit diesem Interview draus gemacht, weil ich eben ehrlich mit ihr sprechen konnte und die Erfahrung, die ihr Sohn Uwe Bönhardt gemacht hat, auch alle kannte.
Aber das ist ja das Gleiche, was ich auch mache mit dem authentisch sein. Das ist ja genau der gleiche Weg.
Aber ich habe mich dafür wirklich interessiert, weil ich habe mich immer gefragt, ich hätte das auch sein können. Ich hätte es genauso. Ich hatte genau diese Freunde, die so waren wie Uwe Bönhardt. Und wenn ich an der falschen Stelle irgendwo falsch abgebogen wäre, in eine falsche Clique gekommen wäre, wäre ich vielleicht auch Uwe Bönhardt geworden. Das hat mich wirklich selbst auch interessiert. Also ich war jetzt nicht an der schnellen Nacht interessiert, an irgendeinem Scoop oder so. Und das merken Menschen, das merken Leute, wenn du mit denen redest. Und dann merkte ich, dass es mal vielleicht einen Vorteil hat, dass ich mich mal auch manchmal mit Rechtsextremismus beschäftige und dadurch, ne, weil es dann so ein großes Thema war, der NSU, hat man dann da weitergemacht und ist dann da so reingerutscht, obwohl ich es eigentlich nie wollte. Ich wollte nicht der Nazi-Onkel vom Dienst werden. So, aber mittlerweile hat man dann eben auch ein Wissen aufgebaut und kennt die Strukturen ziemlich gut und dann fällt es auch leichter, Dinge rauszufinden.
Ist dieser NSU-Prozess tatsächlich eigentlich, das ist jetzt, da brauche ich deine Meinung, würde ich da gerne mal wissen, wie Deutschland mit seiner eigenen Geschichte, mit den alten und den neuen Nazis umgeht. Also man hört ja viel Kritik auch an diesem Prozess, ist irgendwie der Verfassungsschutz hat was mit zu tun, das wird alles runter, wird versteckt, verdeckt und irgendwie die wirkliche Wahrheit kommt da gar nicht raus. Hast du auch das Gefühl, als jemand, der so nah an diesem Prozess war, der so nah an den Protagonisten dieses Prozesses war?
Also ich habe bei dem Prozess da nichts mehr zu tun gehabt, weil ich habe die 3 Jahre davor quasi Berichterstattung gemacht, mehrere Dokumentarfilme gemacht, da ist ein Buch dazu, 4 Artikel geschrieben und dann, als der Prozess begann hat, habe ich aufgehört, weil dann die juristische Aufarbeitung quasi weitergemacht hat mit den Dingen, die vielleicht noch nicht geklärt waren. Und was wir von vornherein gesagt haben, aber viele auch Kolleginnen, ist, dass die Opfer am Ende oder die Familien der Opfer enttäuscht werden, weil es eben keine politische Aufarbeitung ist, die da stattfindet, sondern nur eine rein strafrechtliche Aufarbeitung. Da ging es darum, diese 5 Leute, die auf der Anklagebank sitzen, haben die, was kann man denn nachweisen, was haben die an den 10 Morden des sogenannten NSU, wie waren die daran beteiligt oder waren sie überhaupt daran beteiligt? Darum ging es. Und dann danach zu bestrafen. Ob der Verfassungsschutz jetzt damit drin hängt, das interessiert das Gericht überhaupt nicht, zum Beispiel. Das wäre eine Aufarbeitung gewesen, die in das im Parlamenten hätte stattfinden. Da gab es ja auch 4 Untersuchungsausschüsse im Bundestag, in manchen Landtagen. Und ich finde, im Zusammenspiel mit all diesen Sachen, mit journalistischen Recherchen, mit dem Prozess insgesamt, war das eine sehr, sehr vorbildliche Aufklärung, die da stattgefunden hat, von der schrecklichsten Terrorserie, die wir nach 1949 in Deutschland hatten. Ja, rechten Terrorserie, RAF gab es ja auch noch.
Ja.
Also ich bin da nicht so kritisch, aber natürlich ist das was vollkommen anderes emotional ist, wenn man seinen Sohn verloren hat und dort sieht, wie dann die Neonazis im Gerichtssaal sitzen und sich totlachen und feixen. So, das ist Schrecklichste, was man sich vorstellen kann, wahrscheinlich als Mutter oder auch als Vater. Darum möchte ich nicht darüber urteilen, wie diese Familien das finden. Aber ich als Unbeteiligter von außen fand das eigentlich wieder sehr vorbildlich. Und auch die Mühe, die sich das Gericht gemacht hat, über so viele Jahre. Man gab es mal so einen großen Prozess, ja, in dem so viele Zeugen und Zeuginnen gehört wurden, dass nicht besonders viel mehr Neues rauskam, ist jetzt nichts Ungewöhnliches, weil das Ermittlungsarbeit findet davor statt, das macht die Polizei, das Gericht entscheidet dann bloß, glauben wir diesen Ermittlungen der Polizei und setzt das Strafmaß fest. Also das und das ist passiert.
Wir haben ja unter anderem einer der Gründe, warum wir den Film gemacht haben für ProSieben, ist auch der rechte Terror, den wir in Deutschland haben und versuchen zu verstehen, wie das eigentlich passieren konnte, dass es diesen Terror überhaupt gibt. Also diejenigen, die auf die Straße gehen gegen islamistischen Terror, verbreiten mehr Terror in Deutschland als der islamistische Terror. Also so, ich glaube, es gibt mehr Todesopfer mittlerweile durch rechten Terror als durch islamistischen Terror.
Ja,
also absolut. Faktisch ist das so. Stehen denn eigentlich NSU, Lübcke-Mörder, Hanau, Halle, Timo S., stehen die alle in einer Tradition oder kann man das gar nicht in so eine Reihe setzen? Also du würdest jetzt zum Beispiel islamistischer Terror wird immer unter dem großen Decke des Islams gepackt, dass da verschiedene Gruppierungen dran arbeiten, ist, glaube ich, den wenigsten deutlich. Aber wie ist es bei rechts? Ist das auch so alles eine Ideologie, die zu NSU, Hanau, Halle führen? Oder sind es verschiedene Strömungen, die auch eben das als Ergebnis haben?
Das ist sehr ähnlich wie im Islamismus. Das ist eine sehr, sehr plural, also sehr, sehr unterschiedliche Akteure innerhalb auch der Extremrechten in Deutschland. Und es gibt Verbindungslinien, zum Beispiel zwischen den mutmaßlichen Mördern von Walter Lübcke, Stefan E. und Markus H., die stammen aus der klassischen Neonazi-Szene, in der auch Mundlos und Böhnhardt und Schäpe waren. Und es gibt auch Verbindungslinien zwischen diesen Szenen in Kassel, wo die kommen, und der Szene in Thüringen, aus denen die drei NSU-Leute kamen. Da gibt es eine Verbindung, wobei sie sich aber auch, wie der Verfassungsschutz meint, abgekühlt waren, die beiden Lübcke-Mörder, die mutmaßlichen, und sich erst später wieder neu radikalisiert haben, als der Aufstieg der AfD begann. Also die sind quasi alte Rechte, waren dann Familienväter geworden und sehr ruhig geworden, haben ein Häuschen gebaut oder ein Häuschen angezogen und Kinder bekommen. Und dann durch den Klimawandel in Deutschland, das sich verändert hat, dass die Sprache sich verroht hat, dass auf einmal wieder Sachen gesagt werden durften seit Sarrazin oder Pegida, die davor tabu waren in Deutschland zu Recht, ja. Das hat sie wieder getriggert und hat sie dann quasi dazu aufgelöst, sie waren so, also in Rage auch der Stefan E., dass er wieder in so einem Tunnel war und quasi, wir haben da Text drüber geschrieben, wo wir es ziemlich gut beschreiben, wie er sich so radikalisiert hat wieder, dass das so ein Ergebnis quasi der neuen Rechten eigentlich ist. Ja, sie kommen aus der alten rechten Szene, sind aber erst wieder re-radikalisiert worden durch die neue Rechte. Und wiederum Halle ist ein ganz anderer Fall. Das ist ein junger Mann gewesen, der hatte gar keinen Kontakt zur deutschen Neonazi-Szene, so in der Offline-Welt. Der war online sehr stark vernetzt mit so auf Image-Boards.
4chan,
genau, zum Beispiel. Und hat so eher diese antifeministische Szene, diese Incels, also ne, dass sie unfreiwillig Jungfrauen, die das dann aber glorifiziert haben, weil sie aus einem Malus in ihrem Leben etwas sich als was Besseres gefühlt haben und dann in so einer Gaming-Kultur quasi sich radikalisiert hat.
Er hat ja, glaube ich, auch seinen Morden hat er ja auch so gamifiziert. Er hatte ja dann auch so ein Achievement, ich habe es das und das geschafft, Granate gezündet. Und dafür, also er hat natürlich kein Achievement bekommen, weil nichts geklappt hat von dem, was er sich vorgenommen hat.
Leider doch zwei Tote.
Also aber er hat sein Ziel nicht. Das war ja dann komplett aus der Irrationalität gehandeltes Morden. Das war ja, glaube ich, nicht seine Absicht.
Er hat gedacht, jetzt bin ich sowieso erledigt, weil jetzt ja alles ist ja öffentlich, was ich getan habe. Jetzt will ich wenigstens noch zwei Araber, wie er auch dachte, mitnehmen. So, ne? Da hat er auch einen Bio-Deutschen im Imbiss noch erschossen, einen Gast. Ja, das war vollkommen irrational dann in dieser Tattag bei ihm. Aber der kommt aus einer ganz anderen, quasi wiederum Kultur. Aber all diese Menschen, die sich die ganzen Gewalttaten, die wir in den letzten Jahren erlebt haben, die auch massiv zugenommen haben, nicht nur die spektakulären sage ich mal, Taten, wo Todesfälle sind, auch sondern die vielen Übergriffe, die tagtäglich passieren auf Geflüchtetenunterkünfte, auf Aktivistinnen, auf Leute, die sich für Seenotrettung engagieren, ne, auf Menschen, die in, sich bei den Grünen sind, auf Journalistinnen und Journalisten, all diese Sachen, die jeden Tag passieren, passieren, weil das Klima sich verroht hat in Deutschland und Menschen sich dann bewilligt fühlen zu sagen, hier, Politiker im Parlament denken das doch auch. Dieser denken auch, dass die Ausländer nichts verloren haben in Deutschland, aber die labern nur. Wir machen mehr, wir tun jetzt auch was.
Ja, Bürgerwehren sind dadurch entstanden, ja, massiv.
Genau.
Hast du es geschafft, in deinen Interviews, die du geführt hast, zahlreichen Interviews, die du geführt hast mit den neuen Rechten, mit rechten Politikern, ein Eingeständnis zu bekommen? Also ich habe immer wieder versucht, so, übernehmt ihr Verantwortung? Und da wurde jedes Mal gesagt, auf gar keinen Fall. Wir übernehmen weder für das Gesagte Verantwortung, noch für das, was da eben, für die Aktionen, die daraus werden. Hast du es mal geschafft, dass jemand irgendwie, weil sie müssen es doch wissen. Also ich hatte dann im Bundestag, habe ich mit zwei, drei AfD-Politikern gesprochen, habe auch ihnen diese Frage gestellt. Büstron war der eine, war dann jedes Mal, nein, niemals, Quatsch, auf gar keinen Fall. Also es war überhaupt kein gespielt, meiner Meinung nach, aber kein Eingeständnis, dass ihre rohe Sprache, die sie hier sprechen, Menschen beeinflussen kann und Menschen zu Aktionismus antreiben kann. Hast du es mal geschafft in Interviews, dass Leute das eingestehen?
Nee, das ist aber auch nicht mein Ziel, ehrlich gesagt. Also ich nehme sogar manchen, die das mir vielleicht sagen würden, weil sie davon positive Wahrnehmung versprechen, das auch gar nicht ab, dass sie es ernst meinen, wenn sie es sagen. Ich kenne ja die intern, wie sie sich intern unterhalten, teilweise durch Chats oder durch E-Mails, die uns vorliegen, wo es sich dann gefreut wird über solche Taten, die passiert sind, ja, oder wo dann so zynische Witze gemacht werden darüber und so etwas. Das wird schon mit eingepreist. Ja. Also nicht bei allen, ne, muss man auch sagen, die AfD ist eine große Partei, das sind 30.000 Mitglieder. Da sind ein kleiner Teil davon ist ultraradikal und extremistisch. Zu viele, aber ja. Und bei denen, das bringt nichts, denen das jetzt irgendwie, finde ich, irgendwie auch rauszulocken. Und denen ist das schon auch bewusst, dass das einen Zusammenhang hat, wo sie auch immer, wenn ein islamistischer Anschlag passiert, dann auch wieder von den islamischen Verbänden genau das einfordern, nämlich, dass sie sich da distanzieren von Strömungen, mit denen die überhaupt nichts zu tun haben. Weil sie
Das war ein Gespräch, was ich geführt habe. So, ihr fordert doch immer die Distanzierung, aber ihr selber distanziert, es war mit den Rechten, da hatte ich wirklich Bock, mit denen darüber zu reden, weil die sind so, aber wir haben, also wie gesagt, der Attentäter von Halle, er hat im Prinzip 50% eures Parteiprogramms steht in seinem Manifest.
Ja.
So, wie könnt ihr nicht davon überzeugt sein, dass ihr Menschen beeinflusst? Nee, also es passiert nicht. Also du kriegst es auch nicht hin. Also es war dann so, es war mir wirklich wichtig, aber dass eben...
Ja, sie sagen dann immer, das sind ja so verwirrte Einzeltäter und so, ne, da... die kennen wir ja gar nicht und so, die haben nichts zu tun und selbst das stimmt nicht, ja, selbst von einigen von diesen Gewalttätern aus den letzten Monaten oder ja, zwei Jahren, sieht man auch, dass die dann auch AfD-Mitglied waren oder dass sie an die AfD gespendet haben oder einen AfD-Wahlkampf gemacht haben, also die oder auf AfD-Demos gegangen sind. Sie fühlen sich also auch mit ihren öffentlichen Bekundungen sogar auch eine Nähe zu dieser
Attentäter von Christchurch, der Martin Sellner Geld überweist.
Genau, so. Genau, richtig, und der auch in seinem Manifest dann auch den großen Austausch benutzt, eine Verschwörungstheorie will ich nicht mehr sagen, sondern Verschwörungsmythos, den die Identitären groß gemacht haben in Frankreich, in Österreich, in Deutschland. So, ja, also das ist, da gibt es ganz direkte Bezüge zu den Theorien der neuen Rechten.
Und Martin Sellner, also eben der, ich würde sagen, eine der Ikonen des europäischen identitären Bewegung aus Österreich. Welche Funktion hat er? Er ist ja der Vorsitzende.
Also das ist ja Co-Vorsitzender, wenn es zwei Vorsitzende sind, ist einer davon in Österreich.
In Österreich, genau. Hat aber europaweiten Einfluss, weltweiten sogar. Und wenn du ihn darauf ansprichst, auf diese Spende, dann sagt er eben, ja, was kann ich dafür, wenn irgendein Verwirrter mir Geld überweist? Also so, es reicht. Also, aber das, dann hast du auch als Journalist kein Argument, beziehungsweise bist du als Journalist unklug an das Gespräch rangegangen, wenn du mit so einer Frage einsteigst.
Ja, nee, überhaupt nicht, finde ich gar nicht. Man kann diese Frage schon stellen, aber was er halt immer versucht, rhetorisch sich herauszureden, ist, natürlich sagt auch niemand, dass du den jetzt angeleitet hast, da jetzt in Neuseeland 80 Menschen oder 50 waren in zwei Moscheen umzubringen. Das sagt auch niemand. Aber es zeigt, dass sich jemand, der solche Taten tut, euch nahe fühlt. Also sich euch mit euch verbunden fühlt, sonst würde euch ja nichts überweisen soll, kein Geld überweisen. Und diese Verantwortung müsst ihr euch schon anziehen. So, ja? Ihr scheint, wenn ihr das nicht wollt, dann müsst ihr anderes, eure Rhetorik ändern. Dann müsst ihr aufhören mit euren Verschwörungsmythen, die gefährlich sind, die zu sowas führen. weil ansonsten würdet ihr immer sowas wieder hervorbringen. So, auch wenn ihr das nicht wollt. So,
ja. Ja. Hat denn dieser Populismus, hat der noch eine Zukunft in Deutschland? Hat der eine Zukunft in der Welt? Also wir haben, ich finde, also persönlich, wenn ich mir meine so Lieblingsländer wie zum Beispiel Brasilien angucke, oder Ungarn ist auch ein Land, was ich sehr mag.
Orban, Bolsonaro.
Du hast Trump in den USA, du hast Duterte auf den Philippinen. Du hast mittlerweile sogar eine sehr starke Rechte in Japan, die es schon immer gibt, die jetzt aber an Macht gewinnt in Japan. Ist das der Höhepunkt, den wir gerade erleben? Oder ist das ein zeigt das irgendwas an? Kommt da noch was anderes?
Das ist eine sehr, 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 sehr schwierige Frage, weil ich natürlich auch leider keine Glaskugel besitze. Ich habe so zu meinen Freunden zu Silvester gesagt, ich habe so das Gefühl, 2020 ist so das Jahr, wo wir über den Peak drüber hinweg sind, so was so die Radikalisierung und die Polarisierung der Gesellschaften angeht und dass der Populismus sich quasi totgelaufen hat so ein bisschen, weil sie immer radikaler werden müssen in ihren Forderungen und in ihren Handlungen, und das ist, geht irgendwann nicht mehr, das sieht man ja auch bei so Teilbewegungen wie identitären Bewegungen, die sind ja quasi nicht mehr existent, ja, die schaffen es nicht mehr durchzudringen mit ihren Aktionen, die Aktivistinnen und Aktivisten laufen weg, die schaffen keine neuen zu finden, die mussten ihr Vorzeigeprojekt in Halle zumachen, ihr Haus, werden beobachtet vom Verfassungsschutz, vielleicht sind schon V-Leute drin und so. Also die sind quasi im Grunde im Tod, als Gruppe. Und das waren so für mich so Anzeichen, auch die AfD zerliedert sich selbst, passiert was in jeder Partei passiert, so Richtungskämpfe passieren und so. Das ist ja in jeder politischen Strömung so. Und das waren so für mich so ein paar gute Anzeichen. Und dann kam Corona, die jetzt eine ganz neue Form wieder, eine ganz neue Querfront von Leuten, die ein ziemlich geschwurbelt glauben, auf einmal zusammenführt hinter einem großen Thema. Und das ist gefährlich, das kann man überhaupt nicht voraussehen, was daraus noch wird aus dieser, gerade wenn sich politische Lager übergreifend da Leute zusammenfinden und Reichsbürger mit Impfgegnern wiederum, also das ist so eine wilde Mischung, die wir vorher noch nicht kannten. Darum kann ich das nicht sagen, aber ich glaube, dass der Populismus leider sehr einfach hat gerade in der Welt, weil die einfach so komplex geworden ist und so alles global zu verstehen ist. Das ist selbst für uns Menschen, die uns jeden Tag beschäftigen, dafür bezahlt werden, Dinge zu verstehen und sie wiederum anderen Leuten zu erklären, schwierig teilweise Sachen zu verstehen und zu durchdringen. Und wie soll das dann jemand, der 10 Stunden an der Kasse sitzt, im Supermarkt, der abends kaputt nach Hause kommt, das noch schaffen zu verstehen, wenn wir es schon damit Schwierigkeiten haben? Und das ist immer gute Zeichen. Verunsicherung sind immer gute Zeichen für Populisten. Und das sind gerade sehr unsichere Zeiten, in der wir leben.
Ich finde ja diesen Begriff, die neuen Rechten, relativ irreführend, weil die neuen Rechten, das klingt so wie irgendwas, was eben mit NSU entstanden ist, aber was, es stimmt ja gar nicht. Die neuen Rechten beschreibt ja eine Strömung der Rechten, die es seit den 50ern in den alten Bundesländern gibt.
Genau, soll ich kurz einen Satz sagen? Ja. Die neue Rechte ist quasi in den 50er Jahren entstanden mit einem Buch, die heißt Konservative Revolution, in dem wurde versucht zu zeigen, man kann in Deutschland extreme rechte Position haben. Ne? Das ist 4 Jahre, nachdem Nazi-Deutschland untergegangen ist, muss man dazu sagen, oder 5 Jahre in dem Fall. Aber man muss kein Nazi sein. Also man kann extremer Rechter sein. Da wurden so Denker versammelt, die quasi
jetzt haben wir viele.
Der Nachwuchs, der hier.
Was wissen wir? Kinderlärm ist Zukunftsmusik.
Also die Neurechte, die haben versucht, eben Denker zusammen zu, die waren auch Antidemokraten, die waren teilweise Antisemiten, aber sie waren gegen Hitler im Dritten Reich, und daraus quasi zu zeigen, man kann in Deutschland wieder.
Sind das so Stauffenberger? Sind das so diese Stauffenberg-Generation?
Ja, genau, Stauffenberg wird auch ist nicht Teil der konstitutiven Revolution, aber das ist auch, der wird da sehr verehrt, zum Beispiel auch von der AfD oder von den neuen Rechten, weil er gilt als Volksheld in Deutschland, aber er wollte jetzt nie einen demokratischen Staat sein. Er fand nur die Art und Weise der militärischen Kriegsführung von Hitler nicht in Ordnung, so, ja, weil er war auch ein Nationalsozialist so eigentlich. Darum finden das ja die neuen Rechten ihn auch ganz gut, weil und dann gab es die ganze Zeit parallel zu den Neonazis, die jeder kennt, ja, weil die auf der Straße aktiv waren, haben die neuen Rechte halt im Hintergrund, in Denkzirkeln, in ihren eigenen Medien, in Akademien, in Denkfabriken quasi die Theorien ausgearbeitet und immer auf den historischen Moment gewartet, wo sie ihre Theorien quasi in die Breite bringen können. Und da gab es dann eben 2014 historische einmalige Situationen, die haben es vorher schon ein paar Mal versucht, sind damit nie durchgedrungen, mit den großen Migrationsfrage, die wir hatten. da hatten, also wo eine große Gruppe von neuen Menschen nach Deutschland gekommen ist, und wo Leute, viele Leute wieder verunsichert waren, was ich eben schon sagte, Verunsicherung, und dann eben auf die Straße gegangen sind, bei Pegida zum Beispiel in Dresden, und dann haben sie relativ schnell das genutzt und haben es unterwandert, auch die AfD war ja keine neurechte Partei, als sie gegründet wurde.
So,
sie
waren so ein bisschen eurokritisch.
Ja, genau. Professoren, wir haben das mal nachverfolgt, von den 18 Gründern, es waren nur Männer, alte, weiße Männer, die AfD gegründet haben, war neulich noch eine Person überhaupt nur AfD-Mitglied. Die anderen sind entweder gestorben oder ausgetreten oder rausgedrängt worden aus der Partei. Ja, also das ist eine vollkommen andere Partei heute als 2013. Und die wurde auch relativ schnell unterwandert von diesen völkischen neurechten Leuten, so, ja. Und weil die natürlich auch Probleme hatten, Mitarbeiter zu finden, weil die auf den Erfolg waren die gar nicht eingestellt. Und dann, wo haben sie die gefunden? In diesen Denkfabriken, in diesen Medien, in den aktivistischen Bewegungen, wie zum Beispiel der Identitären Bewegung. Und dadurch, viel durch die Mitarbeiter, ist diese neurechte Ideologie dann auch in die Parlamente eingezogen, zum Beispiel. Und das quasi ist der große Unterschied zu den alten Rechten, so den Neonazis, die es nie geschafft haben, in die Mitte der Gesellschaft vorzudringen. Die waren mal kurz in einem Landtag irgendwo, die NPD oder die Republikaner, sind dann schnell wieder rausgeflogen.
Waren eher Witzfiguren. Das war ja, man fand ja fast witzig, was man da gelesen hatte.
Einer war ein Steuersünder, der andere war ein Sexualstraftäter, dann war einer besoffen und so. Die hat man ja nie wirklich ernst nehmen können. Ja, auch ideologisch waren die nicht in der Weise geschult, wie jetzt große Gruppen von Leuten aus der neuen Rechten, ja.
Ja. Sag ich da, was war nochmal das, genau, was die neuen Rechten sind, genau. Und genau. Es gibt ja auch diese Debatte, dass man, also zum Beispiel meine sehr linken Eltern sagen, man muss nicht mit solchen Leuten reden, man muss nicht mit denen, diese Gesellschaft muss diese Sachen nicht aushalten. Aber muss eine Demokratie, eine Bewegung wie die neuen Rechten aushalten? Weil ich kenne kein Land auf der Welt, was solche nationalistischen Strömungen nicht auch hat. Also jedes Land hat genau das. Es ist nur, das sage ich auch gerne mit den Nazis, mit den neuen Rechten, mit denen ich Interviews geführt habe, ihr habt euch einfach das falsche Land ausgesucht. Ey, wenn ihr das in Tschechien machen würdet oder in Polen oder in Ungarn, kein Problem, in Frankreich, könntet ihr so viel Hitler fahren und euch in euer Zimmer hängen, aber ihr könnt halt nicht in Deutschland mit dieser Vergangenheit diesen Nationalismus so leben, wie ihr wollt.
Ja, darum erklärt er die neue Rechte eben anders. Sie grenzen sich ja von den historischen Nationalsozialisten ab, weil sie eben sagen...
Sagen sie alle, aber am Ende, im Off-Gespräch, hinter der Kamera haben sie mir erzählt, na klar, habe ich zu Hause hier Wehrmachtsbücher und irgendwie so eine schöne Hitlerflagge, gefällt mir, also die Hakenkreuzflagge. Ja. Das haben sie trotzdem alle da, auch wenn sie sich davon abgrenzen und sagen, der Holocaust war das Schlimmste, was je Deutschland passieren konnte. Aber ich glaube ihnen das einfach nicht. Also so, zumindest mit denen ich gesprochen habe, ist es so, sie sind alle in so einem Militaria-Sammelzirkus, wo irgendwelche Wehrmachtshelme sich auf dem Weihnachten. Also es ist so ganz seltsame Szene, ist es eigentlich auch. Mhm. Also weil sie auch ihren eigenen Ansprüchen nicht gerecht wird, ganz oft.
Ja.
Neues Thema, nochmal zurück zu dem Ursprung. Also muss unsere Gesellschaft, muss eine Demokratie sowas ertragen können?
Ich finde ja. Also ich finde, das ist halt auch kein, wir sind da auch keine, sagst du genau richtig, wir sind keine Insel. In Österreich saßen diese Ströme sogar in der Regierung, ja, das bis vor wenigen Monaten, muss man sich mal vorstellen. In der Schweiz, die SVP, sitzt seit Jahren mit in der Regierung. So. Also das ist jetzt nichts, was wir jetzt exklusiv haben als Sache. Und natürlich muss man das aushalten können, genauso wie man den linken Terror in den 70er Jahren auch ausgehalten hat, natürlich mit sehr repressiven Maßnahmen, aber die sind jetzt ja auch angezogen worden gegen extreme Rechte im letzten Jahr, was da, wie da die Sicherheitsbehörden dagegen agieren, auch natürlich seitdem der Verfassungsschutzpräsident nicht mehr da ist, den wir davor hatten, Herr Maaßen, der ja so bestimmte Sympathien für diese Strömung hegt. Und wir werden das auch aushalten. Die Demokratie ist so stark, die wir haben, da glaube ich ganz, ganz fest daran. Und sie ist wehrhaft. Und das merke ich auch immer, das gibt mir auch so einen Glauben an unser Land zurück. Wenn ich mit dem Buch zum Beispiel auf Lesereise bin und in kleinen Orten bin, da kommen dann 100 Menschen in einem Ort, wo 2000 Leute wohnen, kommen 100 Leute, bezahlen da Eintritt dafür und wollen danach noch 2 Stunden mit mir diskutieren darüber. Und dann erzählen sie mir von den kleinen Projekten, dass sie jetzt einen Haus, was sie, was irgendwie, wo mal früher jüdische Mitbürger gewohnt haben, wieder restaurieren und so etwas zum Beispiel, oder dass sie sich für Geflüchtete einsetzen und das sind ganz normale Menschen aus der Mitte der Gesellschaft. Ja. Und da denke ich mal, wie toll ist eigentlich dieses Land und wie wachsam sind viele von den Bürgerinnen, und das muss man auch immer sagen. Die sind zwar laut, die sind zwar extrem und man hat so einen Grusel, immer wieder sich damit zu beschäftigen, das sich anzuschauen, aber es ist immer noch eine fucking Minderheit. Ja, es ist irgendwie 13% hat die AfD auf Bundesebene bekommen. So, ne? Das ist nichts, wovor man Angst haben muss.
Ich finde, es ist ein zauberhaftes Schlusswort. Vielen Dank, Christian. oder Herr Fuchs, wie ich heute gelernt habe. Es war ein sehr schönes Gespräch und danke, dass du mitgeholfen hast und dass wir diesen Podcast zusammen machen konnten.
Vielen Dank für eure Arbeit.